Ich habe letzte Woche, wenn man so will, sowas wie so einen ersten Teil gemacht und irgendwie kann man die beiden Predigten von letzter Woche und dieser Woche auch zusammenschieben, aber wie bei jeder guten Serie, die einzelnen Teile kann man auch gut so gucken, ohne dass man den Punkt verpasst. Alles prima. Wir hatten eine Kinderfreizeit von ein paar Monaten und auf dieser Kinderfreizeit haben wir die Kinder gefragt, was sie gerne mal Gott fragen würden, wenn sie Chance hätten, ihm eine Frage zu stellen. Und das Schöne ist ja bei Kindern, dass sie in der Regel das ein bisschen unreflektierter tun und ein bisschen ehrlicher tun als manche von uns. Und da saß dann ein Junge, ich würde mal sagen, mäßig sportlich, sportbegeistert. Und ich glaube, er ist 11. Ich glaube, er ist 11. Und er wollte von Gott gerne wissen, ob er Fußballprofi werden wird. Ich dachte mir, ich übernehme jetzt mal nicht Gottes Stelle und antworte, weil das wird er sicher nicht werden. Aber ich habe da gesessen und habe gedacht, wie viele von uns stellen Gott manchmal Fragen, wo man mit offenem Auge sagen müsste, ja, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Also ich denke, einige von uns stehen in der Versuchung, Gott zu fragen, wann werde ich meine Vergangenheit wohl hinter mir lassen? Und das wird nicht passieren. Deine Vergangenheit, die geht mit dir mit. Du kannst versuchen, sie irgendwie zu verdrängen, du kannst versuchen, sie wegzusaufen, aber sie ist da. Es ist eher die Frage, was machst du damit? Also, irgendwie gibt es in der Geschichte mit unserem Leben und dann, wenn ich unser Leben irgendwie mit Gott zusammennehme und Gott mit uns und irgendwie sowas, wo es irgendwie klar ist, also Gott macht aus mir keinen Stabhochspringer mehr. Da könnte ich für beten und fasten und trainieren und das würde nicht passieren. Aber das wird eben auch seelisch. Wird es viele Dinge nicht geben in meinem Leben, weil irgendwie so bin ich nicht gebaut. Es gibt so diesen Spruch, dass manche Leute Tennis spielen, als wenn sie eine Bratpfanne in der Hand haben. Und das passt insofern, dieser Spruch, weil man kann auch mit Bratpfannen Tennis spielen. Das geht auch. Also nicht so schön und nicht so elegant und irgendwie sowas. Aber ich glaube, manche von uns versuchen, das Tennisspiel des Lebens als Bratpfanne zu spielen. Und dabei gehören wir als Bratpfanne eigentlich auf den Herd. Und da haben wir unsere volle Entfaltungsmöglichkeit. Ich greife jetzt mal den Schluss der Predigt vorweg und hoffe, dass ich immer wieder das so schaffe, dass ihr am Ende auch tatsächlich das mitnehmt, was ich mir wünsche, dass ihr mitnehmt. Ich würde euch gerne herausfordern, dass ihr Gott mal fragt, Gott, wie siehst du mich eigentlich, wenn du mich siehst? Wie siehst du mich eigentlich? Bin ich eine Bratpfanne oder bin ich ein Tennisschläger? Bin ich ein Pult? Bin ich die Bibel verwendet das Bild von Körperteilen? Also wem das zu technisch ist, eine Bratpfanne, Pult und irgendwie sowas. Ne? Da ist dann die Frage von Herz und Hand und Auge und Fuß und irgendwie sowas. Vielleicht, ich habe das mal in einem Film, das fand ich ganz niedlich, da hat jemand gesagt, jeder von uns ist eine Insel und ich bin Ibiza. Ja? Also ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwie sich zu charakterisieren. Ne? Also ich glaube, dass für viele von uns die Reise zu dem, dass wir die werden, die wir eigentlich sein sollten und sein könnten, dass die Reise dahin enorm einen Schritt nach vorne tut, wenn wir diese Reise anfangen von Gottes Herzen und von Gottes Blick aus. Dass Gott uns sieht und Gott hat ja eine Sicht auf uns. Also, wenn du Eltern mal fragst, ohne dass die Kinder dabei sind, ne, was denkst du so über das Kind von dir und das Kind von dir. Nein, man hat ja eine Sicht als Eltern. Die ist in unserem Fall getrübt durch Biografie und unsere eigene Sündhaftigkeit und vielleicht auch Ansprüche. Aber Gottes Sicht auf uns ist ungetrübt. Gott sieht uns und Gott weiß, was er an uns angelegt hat. Gott weiß, was er an uns gestartet hat, was er an uns gesät hat. Gott weiß um unseren ganzen Weg. Und wenn Gott in der Lage ist, wenn wir Gott die Erlaubnis geben, mal anzufangen zu reden. Gott, wie siehst du mich? Dann denke ich, dass das für viele von uns ein wirklicher Schritt nach vorne ist. Ich würde gerne mit euch in zwei Bibelstellen reingehen, die so hintereinander weg sind, im Römerbrief in Kapitel 8. Das ist so ein sehr, sehr, sehr zentrales Kapitel der Bibel. Der Römerbrief ist irgendwie ziemlich zentrale Passage der Bibel und innerhalb des Römerbriefes sind so diese Kapitel 6, 7, 8 so das Herzstück und wenn man so will, ist Römer 8 dann sowas das Herzstück vom Herzstück, so, ne? Die Klappe sozusagen, egal. Na, also Römer 8, Vers 18. Da sagt Paulus, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. An dieser Stelle ist Paulus wahrscheinlich weiter als die meisten von uns. Und ich vermute mal weiter als ich. Paulus guckt sich sein Leben an und guckt die ganzen Herausforderungen seines Lebens an und die Herausforderungen, mit denen er so konfrontiert ist, auch bei anderen Leuten. Und er sagt, also wenn ich so gucke, was auf uns wartet, was noch kommt, dann ist das, was jetzt passiert, nicht so schlimm. Da würden die meisten von uns gerne in einen Dialog eintreten, wie es so schön heißt. Ja? Wir würden gerne mal richtig auf den Tisch springen. Ich würde sagen, nee, also nicht. Jetzt geht er weiter. Denn, also jetzt kommt nochmal die Begründung, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es gibt eine Verknüpfung, die die Bibel beschreibt, die für uns, also diejenigen von uns, die sehr ökologisch unterwegs sind, die können das sogar so ein bisschen nachvollziehen, diejenigen von uns, die eher stark naturwissenschaftlich geprägt irgendwie groß geworden sind, für die ist das ein bisschen komisch. Aber wenn man in die Bibel reinguckt, dann merkt man, dass es irgendwie von der Bibel her eine sehr starke Verknüpfung gibt zwischen der Welt und uns Menschen. Also die Welt wurde geschaffen als gute Welt. An einer Stelle heißt es dann sogar sehr gute Welt. Das war der Moment, wo wir ins Spiel kamen. Bis dann war die Welt nur gut und dann kamen wir und dann war es sehr gut. Und dann haben wir, nach dem, was die Bibel erzählt, es als Menschen irgendwie gegen die Wand gefahren. Und aus dem Paradies, dem Garten Eden, Paradies ist ein persisches Wort, der Garten, aus dem Paradies wurde die Welt, so wie sie ist. Man muss irgendwie sich anstrengen, damit man irgendwie vorwärts kommt, damit man was erntet, damit man überlebt und irgendwie sowas. Und seitdem gibt es so eine Formulierung, leben wir in einer gefallenen Welt. Wir Menschen sind gestolpert, gefallen und dieses Stolpern und Fallen hat sich irgendwie ausgewirkt auf die gesamte Breite der Schöpfung, auf alles. Und jetzt gibt es ein sehnsüchtiges Harren der Schöpfung darauf, dass die Söhne Gottes, / ich sage jetzt mal die Kinder Gottes, offenbar werden. Komisches Wort, offenbar werden. Die sind irgendwie da, aber nicht so voll sichtbar. Das, was Gott in uns tut, das ist irgendwie, das ist nicht richtig zur vollen Entfaltung gekommen. Und die volle Entfaltung, also das Entfalten, der Vorgang, der geschieht heute, hier und jetzt, aber dass es entfaltet ist, dass das Ziel erreicht ist, das ist etwas, was die Zukunft für uns hat. Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also die ganze Schöpfung, die Erde, wartet darauf, dass wir, die wir zu Gott gehören, die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, dass wir, die wir zu Gott gehören, in das einsteigen, was Gott für uns hat. Dass wir die werden, die wir eigentlich sind. Dass wenn du eine Bratpfanne bist, dass du auch eine Bratpfanne bist. Dass wenn du ein Fuß bist, dass du ein Fuß bist. Dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass du dich nicht verbiegst, etwas zu sein, was du nicht sein musst, nicht sein brauchst, nicht sein sollst. Vorhin hat Christina für Sören gebetet und hat das Bild genommen von dem Sein unter den Flügeln Gottes. Das ist ein alttestamentliches Bild, dass eine Henne, wenn der Greifvogel kommt, so ihre Flügel um die Küken breitet, damit der Greifer da oben sich nicht irgendwie eins von den Jungen holt. Und in Kulturen, das können wir heute wieder ein bisschen nachvollziehen, in Kulturen, in denen es sehr heiß und sehr sonnig ist, ist für Küken ein guter Platz, im Schatten der Henne zu sitzen. Und vorhin hat sie darum gebeten, dass Sören das schafft, nicht langsamer als Gott zu sein und nicht schneller als Gott zu sein, sondern in seinem Schatten sich bewegen zu können. Eben da zu sein, wo Gott mich sieht. Da zu sein, wo Gott denkt, dass ich bin. Vers 20. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Das ist das, was ich vorhin vor kurz erzählt habe. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das will ich gar nicht auslegen. Ich finde, dass die Formulierung einfach so schön ist und die kann auch ruhig einfach klingen. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis heute. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben oder die Anzahlung des Geistes haben oder als erste Gabe den Geist haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also wir stecken irgendwie in uns fest, die Erlösung unseres Leibes. Wir sind in uns drin. So wie wir sind, sind wir in uns drin. Und dann stecken, es ist irgendwie so, als wenn man in so einer Kellerwohnung haust, irgendwie als dreiköpfige Familie in einem Zimmer und das ist alles doof und irgendwie sowas. Ne? Aber so, wir stecken in uns drin. Und wir würden uns eigentlich wünschen, irgendwo da im dritten Stock und vier Zimmer und Licht und Sonne und Balkon und Vollbad. Und wir stecken in uns drin. Gott weiß, dass wir in einem Leben drinstecken, das nicht optimal ist. Okay. Ich überspringe ein paar Verse und gehe weiter in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Über unser Leben ist eine Menge rübergelaufen. Ätzende Erfahrungen. Nette Erfahrungen. Leute sind mit uns umgegangen. Leute haben uns benutzt. Leute haben uns komisch behandelt. Leute haben Sätze über uns ausgesprochen, gut gemeinte und andere. Und jetzt kommt dieses ganze riesige Paket, dieses ganze gewaltige Paket Und Paulus haut so einen Satz raus und sagt, wisst ihr, ihr seid doch Kinder Gottes. Ihr seid berufen von Gott. Ihr vertraut Gott und dieses Vertrauen wird hier ausgedrückt mit Liebe. Ihr wisst doch, dass Gott es gut mit euch meint. Und jetzt sage ich euch mal was. Alles, alles, was in eurem Leben passiert ist, alles soll durch Gottes Handeln und durch die Kooperation zwischen dir und Gott und muss in deinem Leben zum Guten mitwirken. Nicht das, was passiert ist, ist gut. Wir könnten jetzt hier alle eine fröhliche Liste machen, was alles in unserem Leben passiert ist, was nicht gut ist. Was wir uns angetan haben und was Menschen uns angetan haben und was diese Welt uns angetan hat und die Umstände, in denen wir drin sind, das Leben, in dem wir gefangen sind. Aber Gott will nicht, dass es unser Leben zerstört. Sondern Gott will, dass diese ganzen doofen Sachen und auch die guten Sachen, alles, auch dieses das Gute und das Schlechte wird hier gar nicht so richtig unterschieden, alles, was uns passiert ist, denn auch das Gute, was uns passiert, können wir ja mit schlechtem Umgang zu was Schlechtem werden lassen in unserem Leben. Es ist von der Bibel her betrachtet gar nicht so sehr das, was uns passiert ist, sondern es ist das, was wir mit den Dingen tun und wie wir jetzt das, was wir, naja, unser gesamtes Leben, wie wir das jetzt irgendwie Gott vor die Füße werfen und mit Gott zusammen an die Dinge rangehen, dass Paulus eben so einen Wahnsinnssatz sagen kann, es soll alles mitwirken zum Guten. Es soll das Schlimme, was dir in deinem Leben passiert ist, das Schlimmste, was dir in deinem Leben passiert ist, soll an Gottes Hand dir helfen, in etwas hineinzufinden, was gut ist. Und deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen über uns. Und den fragen, Gott, wer bin ich in deinen Augen? Dass wir von Gott hören, wie er uns sieht. Und in dem Maße, wie wir mit Gott ins Gespräch kommen, Gott uns Dinge in unser Herz hinein träufelt, Gott Dinge anfängt in unserem Herzen Dinge zu wecken, in dem Maße erweitert sich auch der Kreis dessen, worüber Gott mit uns reden kann. So wie ich Gott kennengelernt habe, ist es nicht so, dass wenn wir auf Gott zugehen und sagen, Gott, wer bin ich in deinen Augen, dass er so, sozusagen, wir haben die Tür noch nicht halb geöffnet, da springt er rein in den Raum und sagt, also es gibt eine Sache, über die muss ich mit dir unbedingt mal reden. Na, so. Nein. Sondern Gott setzt sich an den Tisch unseres Lebens und fängt an, behutsam Schritt für Schritt für Schritt über Dinge zu reden. Und dann gibt es so diese Themen, das kennt fast jede Familie und das kennt fast jeder in seiner Biografie. Dann gibt es so diese Themen, wo Gott vielleicht wirklich irgendwann mal anfängt und sagt, weißt du, es gibt so ein Thema, das sparen wir immer wieder aus. Meinst du, wir können jetzt mal anfangen, darüber zu reden? Und ganz häufig liegt es wirklich an dir, ob du bereit bist, mit Gott über dein Leben zu reden. Das muss man ja manchmal aushalten. Kennt ihr dieses peinlich Berührte von Teenies? Und in Gottes Augen sind wir wahrscheinlich noch viel unreifer als Teenies. Dieses peinlich Berührte von Teenies, wenn Eltern ihre Kinder loben, ja, also wenn Eltern gegenüber anderen Eltern darüber reden, was sie für tolle Kinder haben und du musst da irgendwie als 14-Jähriger daneben stehen und das ertragen, ja, das sage ich dir gleich, das kann dir bei Gott auch passieren. Also wenn du Gott fragst, wie er dich sieht, es kann passieren, dass er dir Dinge sagt, wo du erstmal versuchst, mit ihm zu argumentieren, warum das alles so nicht sein kann. Das kann passieren. Es kann passieren, dass er anfängt, mit dir vielleicht auch über Themen zu reden, die du dir nicht ausgesucht hättest. Warum fängt er damit an? Warum sind das die Themen, die ihm wichtig sind, wenn ich mich ihm öffne? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich lese weiter. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Gott hat mit uns angefangen, Beziehungen aufzubauen, und wir haben uns vielleicht darauf eingelassen. Wir steigen ein in dieses Beziehungsmiteinander, und jetzt sagt Paulus, das alles tut Gott, damit wir Jesus ähnlich werden. Also dadurch, dass du Christ geworden bist und Gott dir das ermöglicht hat, Christ geworden zu sein, sagt Paulus hier an dieser Stelle, sagt Gott in der Ewigkeit und auch hinein in dein Leben, sagt er, das ist ein Mensch, der Christus ähnlich werden kann. Also wenn dir mal danach ist, kannst du in den Spiegel gucken und kannst dir sagen mit Römer 8, Vers 29, Gott sieht in mir das Potenzial, Christus ähnlich zu sein. Also ich verstehe die Frage eines Jungen, ob er Profifußballer werden kann, aber es gibt ja Besseres als das. Es gibt die Möglichkeit, Christus ähnlich zu sein. Das ist nicht eine Frage, die irgendwie so ein paar Hardcore-Typen irgendwie von uns bewegen sollten, sondern es ist etwas, was irgendwie normales Christsein ist. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wisst ihr noch, ne, die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet, und die Herrlichkeit, die jetzt schon auf uns ist. Also dadurch, dass wir einsteigen in das Beziehungsgeflecht, das Gott mit uns eröffnen will, dadurch, dass wir da einsteigen, gibt es einen Zuspruch, eine Kette von Zusprüchen, die Paulus hier entfaltet und sagt, also wer A sagt, nämlich sagt, ich will als Christ leben, dem sage ich, für den gilt B, C, D, E, F, G, und wir landen dann bei verherrlicht. Gott sieht dich und findet dich klasse. Jetzt kommen so ein paar Seitenbemerkungen und dann komme ich zum Ende der Predigt. Also eine Seitenbemerkung ist, weil er dich sieht und dich klasse findet, ist das, was dir angetan wurde, in Gottes Augen schrecklich. Die Bibel hat dafür eine Bezeichnung, sie sagt, Gott ist Richter. Glaub nicht, dass das, was dir angetan wurde, dass das in Gottes Augen egal ist. Das sagt diese Passage nicht. Die Bibel sagt nicht, ach komm, das ist doch nur die Welt und das geht alles vorbei und alles irgendwie so. Nein, das sagt sie nicht. Zweite Bemerkung. Wenn du angefangen hast, als Christ zu leben und Christus anfängt, irgendwie mit dir zu agieren, und dann hat auf Gottes Seite schon unfassbar viel stattgefunden. Das, was wir so mit dieser Überschrift der Erwählung benennen können. Gott hat angefangen. Das sollte dir viel Mut machen, so was deinen Weg angeht, weil manchmal denken wir, dass wir in der Lage sind, das Ding mit Gott zu vermasseln. Aber Gott hat es angefangen, da haben wir noch gar nicht nach ihm gefragt. Und nur weil wir jetzt gerade eine schlechte Zeit mit Gott haben, und diese schlechte Zeit, die geht jetzt vielleicht auch schon 7 Jahre, nur weil wir eine schlechte Zeit mit Gott haben, ist das immer noch so, dass Gott aber Zeit mit uns haben will. Und dass er sich danach sehnt, dass es wieder gute Zeit wird. Wir sind gar nicht so mächtig da drin, unser Leben zu versauen. Gott hat einen guten Blick auf uns. Und dazu gehört, dass alles, was auf unser Leben eingeströmt ist, die Dinge, die wir verursacht haben, die andere verursacht haben, all die Sachen, wo wir jetzt irgendwie sagen, oh, wir haben uns so rein manövriert in eine Sackgasse und da kann ja nie mehr was draus werden. All diese Dinge, da sagt Gott, lass mich mal machen. Lass mich da mal ran. Lass uns mal reden über dein Leben. Lass uns mal darüber reden, wer du in meinen Augen bist. Es gibt zwei große Überschriften, so christliche Formulierungen, die sage ich noch mal kurz und dann. Das eine, was passieren muss, ist Heilung. Also wenn wir eine Bratpfanne sind und jemand hat einen Nagel durch den Boden unserer Bratpfanne gejagt, ja, dann muss der Nagel da rausgeholt werden, da muss man da mal irgendwie mit einem Hammer ran und mit einem Schweißgerät und irgendwie sowas. Ne? Also da muss man schon einiges dran machen, aber irgendwann kann man das Ding wieder zu einer Pfanne machen. Also wer schon mal im Internet gesehen hat, wie man aus zusammengeknülltem Alupapier Kugeln produzieren kann, der weiß, dass man auch kaputte Pfannen reparieren kann. Ja? Das ist das eine. Wir müssen Heilung erfahren. Und das andere, was sprachlich im Deutschen dicht dabei ist, aber eigentlich was ganz anderes meint, ist Heiligung. Heiligung meint, dass wir eine miese, rostige, dreckige Pfanne sind. Und Heiligung meint, das Ding muss sauber werden. Das Ding, lass mal Gott da ran. Lass mal Gott mal so weit an dich ran, dass er mit dir auch über die unangenehmen Dinge reden kann. Manche von uns glauben ja, dass sie alles von sich fernhalten müssen, wo Gott vielleicht auch mal Dinge unangenehm ansprechen kann. Aber gerade weil er in uns diese wahnsinnig fantastische Pfanne sieht, würde er uns gerne sauber machen. Gerade weil er diese Pfanne in uns sieht, würde er gern die Löcher reparieren. Gerade weil er uns sieht, was in uns alles drinsteckt und was er in uns reingepackt hat und was er in uns geweckt hat in dieser Welt. Gerade deswegen würde er sich gerne um den ganzen Mist kümmern. Also, ich ende da, wo ich angefangen habe. Ich möchte euch herausfordern, nehmt euch Zeit, auf Gott zuzugehen und Gott zu fragen, Gott, wer bin ich in deinen Augen? Und dann werdet ihr rauskriegen, wie man die Frage der Predigt beantwortet. Was wäre, wenn ich der sein könnte, der ich in Gottes Augen bin? Der ich eigentlich bin, der ich wirklich bin. Jetzt fangen wir nicht an, die philosophischen Begriffe hier alle aufzudröseln. Trau dich, geh auf Gott zu und frag ihn, wer bin ich eigentlich für dich? Wen siehst du in mir? Ich bete mit uns. Vater, deine Liebe ist groß. Ich möchte dich bitten, dass du viele hier an die Hand nimmst und ihnen so die Angst nimmst, sich dir zuzuwenden und dich anzuschauen und mit dir zu reden, ihr Leben so in dein Licht reinschieben und dann erleben, wie du die Dinge sortierst. wie du heilst und heiligst. Wie du redest und das Chaos unseres Lebens sich sortiert. Du siehst die Rucksäcke auf unseren Schultern, die Fesseln an unseren Füßen, die abstrusen Träume in unseren Herzen. Und über all dem sagst du, dass wer dich liebt, für den sollen alle Dinge zum Guten mitwirken. Sollen zu einem Instrument deiner Liebe werden. Gott, und ich merke für mich, dass das eine Frage des Vertrauens ist. Was traue ich dir zu und wie sehr traue ich dir? Und ich möchte dich bitten, dass du uns an dieser Stelle wachsen lässt. Dass du uns Schritte gehen lässt, dass du uns Mut gibst. Amen.